Hallihallo und herzlich willkommen zu Sitzplatz bleibt. Hallo Sammy.
Hallo Nicole, hallo ihr Lieben. Freut mich heute mit dir gemeinsam den Blick auf Erste Hilfe zu richten.
Ja, auf vielfachen Wunsch einiger HörerInnen.
Ja, auch auf meinen Wunsch. Ich habe auch gesagt, ich finde, das muss man immer wieder auffrischen.
Ja, das stimmt.
Also dann auch fähig sein. Also frage ich mich tatsächlich nicht nur auf den Hund bezogen, sondern auf den Menschen. Boah, wäre ich jetzt in der Lage, mal eben jemanden in die stabile Seitenlage zu bringen, dem Unterstützung zu geben? Also ich könnte das Händchen halten und könnte Anweisungen geben. Mhm. Aber das wirklich im Stress dann auch hinzubekommen, wenn es dann auch noch der eigene Hund ist, dem es da gerade vielleicht nicht ganz so gut geht, ist vielleicht dann auch eine Trainingssache. Deswegen finde ich super, dass viele Kolleginnen und Kollegen, viele TiermedizinerInnen das ja auch anbieten und Leute heranbringen. Genau, und dementsprechend wollen wir heute den Blick darauf richten.
Genau.
Hattest du so einen ernsten Erste-Hilfe-Fall?
Nee, nicht lebensbedrohlich. Nein, zum Glück nicht. Du schon?
Ja, tatsächlich zweimal. Also ja, bei dem einen war es, der hat falsch herum geatmet sozusagen. Also der Gefühl, er erstickt, kann man über eine Haltetechnik kurz gehen und dann ging es ihm auch wieder relativ schnell gut.
Wo wir bei dem Thema gerade sind, heißer Tipp, ein Nasenloch zuhalten.
Ja, das, aber das nur in Rücksprache mit dem Halter. Also wenn man das.
Ja.
Also da muss man schon auch so ein Stück vorsichtig sein, aber ja, ist eine der Möglichkeiten.
Sherlock hat das nämlich auch ab und zu mal.
Mhm.
Und dann hilft das super. Ja.
Also ich kenn's, dass man hinten so an Wirbel 12, 13 ist, da so ein bisschen Druck draufsetzt und dann bist du vorne am Brustkorb und dann kriegst du halt einmal wie so eine Strömung hin, dass die einmal schlucken und dann geht's wieder. Das geht auch ganz gut. Und dann hatten wir einen Hund, der war allerdings auch schon älter. Der ist in dem Workshop kollabiert. Den haben wir aber trotzdem für den Moment nochmal stabilisiert bekommen, so dass er zum Transport und auch zur Tierärztin. Da hat er dann nochmal so eine kurzzeitlebenserhaltende Spritze bekommen.
Mhm.
Und dann ist er am Abend bei den Leuten zu Hause dann auch verstorben.
Mhm.
Das war schön, weil der einfach nochmal mit zur Familie konnte. Das war der Workshop, genau. Also da war es eine kurze Mitlebenserhaltende, jetzt nicht nur mein Beitrag, aber sondern in einer Situation. Und es war ganz toll, weil das auch eine Workshop-Gruppe war, wo wir vertiefend auch schon waren. Also die kannten sich alle untereinander. Also eine unglaublich stützende Atmosphäre. Also das war ziemlich gut.
Ja.
Viele kompetente Leute.
Ja, also vorab gesagt, wir sind beide keine Tiermediziner. Und das ist keine Beratung, die wir hier jetzt machen, sondern wir sprechen aus eigener Erfahrung. Und ich habe gerade nämlich einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde gemacht und bin da ganz gut im Thema. Und da wollen wir jetzt heute ein bisschen mal gucken. Und ich würde erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich ein Notfall und was nicht?
Ja, wie würdest du ihn definieren?
Also ich würde immer auf die Vitalwerte erstmal gucken. Also wir haben ja eine Temperatur und die ist ja bei den Hunden tatsächlich ein bisschen höher als bei uns Menschen. Also die Kerntemperatur, die normale Temperatur ist 38, 39 Grad und ab 40 sprechen wir dann von leichtem Fieber. Deswegen, da würde ich erstmal drauf gucken. Ich würde auf den Puls gucken. Die Herzfrequenz der Hunde liegt ja zwischen 60 und 120 Schläge. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie alt ist der Hund. Ist es ein Welpe, ist es ein Junghund, ist es ein erwachsener Hund, ist es ein kleiner Hund?
Beim jungen Hund eben höher
als
beim Junghund, genau.
Genau.
Oh, jetzt geht hier gerade ein Telefon.
Geh doch mal ran.
Es hat schon aufgehört.
Genau, dann hängt es auch ein bisschen davon ab, wie groß ist der Hund. Ne? Ist er klein, ist er mittel, ist er groß?
Und wo misst du den?
Den Puls messe ich tatsächlich am Oberschenkel. Also ja, so in der Leistengegend am Hinterlauf. Ja. Da habe ich die beste Erfahrung gemacht, dass man das ganz gut fühlen kann.
Kennst
du noch eine andere Stelle?
Nee, zweimal die ich genutzt habe. Also ich wüsste jetzt auch, Also ich wüsste gerade keine, wo man sie gut messen kann, wo man gut auch rankommt, also wo man auch eine Stabilität halten kann.
Also wenn man wirklich so in den Oberschenkel reingeht, dann fühlt man es relativ schnell.
Ja.
Die Atemfrequenz ist natürlich auch noch entscheidend. Also eine normale Atemfrequenz liegt bei 10 bis 30 Atemzüge pro Minute, bei kleinen Hunden eher 20 bis 40. Da würde ich gucken. Schleimhäute würde ich mir angucken. Also die sind ja rosa-rot, wenn sie gesund sind. Wenn sie blass sind, bläulich oder gräulich, dann könnte es schwierig werden. Da denke ich so in Richtung Vergiftung. Genau, und die Harnmenge kann man sich auch nochmal anschauen. Also so bei kleineren Hunden liegt die ja bei, weiß ich nicht, 0,0 irgendwas bis 0,2 Liter pro Tag. Bei größeren Hunden, also so meine Hunde, 0,5 bis 1 Liter pro Tag. Wenn das mehr wird, sollte man mal ein bisschen genauer hingucken.
Ja, auch wenn Trinkverhalten sich verändert. Ja. Signifikant, also obwohl die das Gleiche zu essen bekommen, also beim Trockenfutter plötzlich signifikant mehr trinken müssen, dann wäre ich auch noch nicht immer direkt bei einer Gesundheitsgefährdung des Hundes, aber manchmal auch bei der Nachfrage bei dem Hersteller. Also es auch schon mal sein, wenn es eine Umstellung im Futter gibt, die aber nicht bekannt gegeben wurde oder auch nicht bekannt gegeben werden muss. Okay, aber also die Werte checkst du, also gehst die sozusagen einmal durch. Ich bin immer zuerst bei den Lefzen. Also ich Lefzen angehoben und aufs Zahnfleisch gehen. Das ist eigentlich immer so mein erstes, wo ich drauf gucke. Und dann insgesamt auf die Atmung achte ich aber auch eh in der Arbeit ganz, ganz viel. Also habe ich es mit einem gut atmenden Hund zu tun oder tut er sich insgesamt schwer in der Atmung? Und wie verändert er sich? Also wie drückt sich auf einmal dein Hecheln aus?
Das kann ja bei den Hunden auch ganz unterschiedlich sein. Sherlock hat einen schmalen Körperbau und auch einen schmalen Brustkorb. Und wenn der in die Anstrengung geht und viel und schnell atmet, so in der Dummy-Arbeit zum Beispiel, dann kann der das nicht mehr gut im Sitzen machen. Der muss dann stehen, dann fällt es ihm leichter. Jackson ist das völlig egal. Der hechelt auch im Sitzen und hat einen ganz anderen Körperbau, einen breiteren Brustkorb und kann da wahrscheinlich mehr Lungenvolumen erzeugen.
Ja, wird so sein. Ja. Und das Spannende ist ja, bei uns Menschen können wir ja tatsächlich über Atemtraining ganz viel verändern. Und damit arbeite ich ja auch sehr, sehr viel. Also ich bringe ja Menschen auch im Training bei, wie sie ihre Atmung verändern können. Unter anderem, also mein Arbeitsfeld ist ja die Buteyko-Methode. So eine sehr sanfte Atemtechnik, die primär über die Nase geht und über den Mund. Das geht ja schon bei Hunden nicht. Aber ich bin immer noch so mit dem Blick darauf, wie kann man Hunden auch nochmal das Atem die Atemtechnik erleichtern, verbessern, optimieren. Bin aber da noch nicht auf das gekommen, wie man es wirklich, also mit dem Hund auch erarbeiten kann. Solltest du als Hörerin da irgendeine Idee zu haben, oder schon mal von irgendjemandem gehört haben, der jemanden kennt, fände ich spannend. Also, weil mich Atmung insgesamt interessiert und weil ich selber weiß als ehemaliger Leistungssportler, wie viel Einfluss das hat und erstaunlicherweise auch im Sportbereich wissen es viele nicht, wie leicht man eine viel, viel stabilere Grundlagenausdauer käme, wenn man ganz bewusst die Atmung mal verändert. Und das ist ja bei Hunden halt auch ein spannendes Projekt. Also kriegt man sie dazu, gesünder, klarer zu atmen. Also das Hecheln ist natürlich so, ne, der eine kriegt schon fast Panik, wenn er braucht mehr Sauerstoff, man atmet immer mehr. Man nimmt mehr Sauerstoff auf als vorher. Das ist das Spannende dabei. Also das müsste ich ja dem Hund erklären, dass der, wenn er ruhiger atmen würde, eigentlich viel effektiver atmen könnte. Und Kohlendioxid spielt eine wichtige Rolle, um im Körper einen Ausgleich zu schaffen. Das schafft er aber nicht, wenn er die ganze Zeit hechelt. Da ist natürlich die Körperhaltung auch, wie du gerade ansprichst, ein ganz spannender Faktor. Aber genau, man muss sehr individuell drauf schauen. Also habe ich jemanden, da sind wir wieder bei dem Thema Notfall oder Nicht-Notfall. Wie atmet der im Normalfall? Und Ersthelfer bin, weiß ich natürlich häufig nicht, wie atmet dieser Hund. Und
ja, im Idealfall ist ja der Besitzer, die Besitzerin dabei, ne?
Ja, aber zum Fragen, ne? Also den Stress muss ich den ja dann auch fragen, können Sie mir sagen, wie der sonst atmet? Und dann merkt man, das weiß ich gar nicht. Aber das wäre ein wichtiges Kriterium. Also wie atmet der sonst?
Ja.
Schafft er sich darüber einen Ausgleich oder wird er dadurch immer noch hektischer und noch angespannter unter Umständen?
Jetzt sind wir aber, hast du ein gutes Thema angesprochen, ist es jetzt ein fremder oder mir nicht bekannter oder nicht so bekannter Hund? Würdest du den sichern? Also zum Thema Maulkorb, Maulschlinge?
Naja, also ich würde erstmal, also das, was ich immer sage, wenn ich irgendwie auch einen Hund generell anfasse in meiner Arbeit, der Mensch ist daneben, dann bitte ich schon darum, halte mal den Kopf fest, dass er nicht rumkommen kann. Also gerade wenn ich Klopftechniken anwende, wenn ich mal über die Wirbelsäule gehe oder hinten die Muskulatur auch mal zu schauen, wie stabil ist jemand oder wo kannst du jemanden so ein bisschen aufrichten. Dann bitte ich immer darum, dass die Menschen den Kopf halten und erzähl das, kannst du das oder braucht er einen Schutz, lässt er sich überhaupt anfassen oder nicht? Das würde ich immer tun. Maulkorb muss er ja noch erstmal griffbereit haben, ne? Also zum
Beispiel
muss ich das mit der Leine machen, dass wenn es wirklich ein Thema ist, dass der Hund sich sonst nicht anfassen lassen würde oder direkt beißen würde.
Ja.
Aber ich kenne so viele Hunde, die nicht direkt um sich schnappen, sondern eigentlich ganz entspannt sind.
Ja.
Hinkommt.
Ansonsten recherchiert mal nach der Maulschlaufe. Die ist nämlich relativ einfach anzulegen mit einem Mullverband oder so einer Verbandrolle, die so ein Meter ist. Das reicht schon, kann man relativ schnell machen.
Ja, aber da wolltest du ja eh gleich noch so was zu sagen, was wir so an Material und so weiter brauchen. Aber wir haben jetzt erstmal die Differenzierung zwischen wirklichem Notfall und was wäre, wenn der Notfall da ist und man merkt, also man muss ja relativ schnell auch einschätzen, kann man das jetzt hier wuppen oder muss man relativ schnell schauen, dass man den transportfähig bekommt, weil man ja in kaum Orten einen RTW bestellen kann. Also kriegst du ja nicht den Hund abgeholt, um dann zu einer Tierklinik gebracht zu werden.
Nee,
also
genau. Kommt ja auch immer ein bisschen auf den Notfall an. Mit was habe ich da eigentlich jetzt zu tun? Habe ich es mit einer Bewusstlosigkeit zu tun? Ist es eine Kreislaufgeschichte? Ist es ein Verkehrsunfall? Ist es, dass der Hund sich irgendwie einen Stock irgendwo oder einen Gegenstand irgendwo reingerammt hat? Es gibt ja so viele verschiedene Dinge, Verbrennungen, Vergiftungen. Da geht es natürlich immer darum, den Hund möglichst schnell stabil zu kriegen, um ihn dann zum Tierarzt oder in die nächste Tierklinik zu transportieren.
Das ist ja auch ein Grund, warum viele Menschen, wenn sie ein bisschen älter werden, auch sehr klar sagen, ich hatte zwar immer große Hunde, aber den kann ich nicht mehr transportieren. Also das ist gar nicht selten, dass es wirklich auch ein Transportproblem ist, ne? Also wenn die Muskelmasse halt gar nicht mehr in der Anspannung ist, sind ja 30, 40 Kilo plötzlich fast das Doppelte wiegend.
Ja.
Also wenn da keine Anspannung, wenn jemand nicht mitmacht, nicht mitarbeitet, kann, geht's ja dann auch um den Transport. Aber das muss man halt immer wieder auch im Kopf haben. Also mit wem bin ich wo unterwegs? Was passiert, wenn ein Notfall entsteht? Kriege ich den überhaupt transportiert? Habe ich ein Transportgerät mit? Weil ja viele Leute inzwischen auch viele Wandertouren und ausgefallene Touren machen. Auch da genau drauf zu schauen, brauche ich nicht ein Tragesystem für den Notfall, also wo ich den Hund mit transportieren, abseilen, was auch immer kann. Das erlebe ich, dass das notwendig ist und gar nicht so selten, weil vielleicht aber auch die Wünsche, wo man Hunde mit hinnimmt, immer größer werden oder ausgefallener werden. So eine Verletzung ist halt schnell passiert, ne? Also so also ein kleiner Riss irgendwo am Ballen oder ein Nagel, der raus ist, ist jetzt noch kein großer Notfall, aber möglicherweise so einschränkend, dass man den kurzfristig versorgen muss und danach auch tierärztlich unter Beobachtung nehmen muss.
Tatsächlich hat Carlo sich mal eine Kralle verletzt und hat diese Pfote nicht mehr aufgesetzt, weil es so weh getan haben muss. Und auf drei Beinen wollte er nicht mehr weitergehen.
Ja,
keine Chance.
Und dann hängt man irgendwo, ne?
Also, hängt man irgendwo. Das ist ja kein lebensbedrohlicher Notfall. Ich konnte dann meinen Mann anrufen und sagen, hol uns mal ab. Und dann sind wir auch direkt zum Tierarzt. Das hat gut funktioniert. Aber wenn ich oben auf den Bergen irgendwo bin, kommt da mein Mann nicht so schnell vorbei.
Ja, ja, eben. Ja, und ich glaube sogar, das ist mit Bergrettung auch nicht so unproblematisch. Also das müsste man sich auch nochmal nach den Gebieten erkundigen, wo man ist, ob die auch Hunde rausholen. Ich habe mal von einem Fall gehört, da ging's, die hätten es nicht gemacht, dann hat der Mann gesagt, naja, ich habe aber eine Verletzung. So. Und dann hat er sich da mit dem Hund natürlich dann rausfliegen lassen.
Ach so, okay.
Das, also da hat es dann so ein bisschen gedeichselt, aber genau. Aber da braucht man halt im Zweifel auch so einen kleinen medizinischen Erstversorger, der dabei ist, also so ein kleines Täschchen, so wie wir einen Erste-Hilfe-Koffer im Auto liegen haben. Mit den wichtigsten Dingen sollte man es, zumindest wenn man längerfristig auf Tour ist, haben wir ja drüber gesprochen, ich habe keinen dabei.
Ich hab immer, wenn wir zu Working-Tests oder Trainings fahren, immer so ein kleines Täschchen mit den Notfalldingen dabei. Tatsächlich ist ja viel auch im Auto Erste-Hilfe-Koffer oder Erste-Hilfe-Paket, was man nutzen kann. Aber so ein selbstklebender Pfotenverband zum Beispiel findet sich in meinem Erste-Hilfe-Koffer im Auto nicht.
Stimmt. Stimmt, der ist nicht drin. Also, so. Magst du mal sagen, was man braucht?
Uiuiui, bei mir ist echt eine Menge drin.
Ja,
ja,
aber...
Ja, also ich habe Kompressen drin, ich habe Mullbinden drin, ich habe selbstklebende Pfotenverbände, um tatsächlich auch diese Pfote dann versorgen zu können. Polsterwatte, ganz wichtig bei Pfotenverletzungen, also Ballen oder also wenn man sich die Ballen aufgeschnitten hat, dass man die... also so Watte, Polsterwatte zwischen die anderen Zehen legt, damit es sich nicht wundreiben kann. Eine Schere ist dabei, das Desinfektionsmittel ist dabei. Habe ich jetzt tatsächlich nicht, aber in meiner Recherche bin ich auf Kochsalzlösung nochmal gestoßen, um Wunden ausspülen zu können. Das werde ich, glaube ich, mal aufstocken. Dazu dann so eine kleine Einwegspritze, um eben da auch spülen zu können. Handschuhe sind auf jeden Fall dabei, Einweghandschuhe. Ein Fieberthermometer. Das muss man vielleicht jetzt beim Wandern nicht unbedingt mitnehmen, aber wenn ich so ein Wochenende unterwegs bin und tatsächlich ist irgendwas, messe ich gerne mal Fieber. Die Zeckenzange, eine Pinzette, falls der Hund sich irgendwas in den Ballen gedrückt hat, damit ich es auch rausoperieren kann. Dann habe ich Aktivkohle dabei, falls es Durchfall gibt übers Wochenende. Also einfache Kohletabletten, die man dann verabreichen kann. Oh, was habe ich noch dabei? Ich gucke mal kurz auf meinen Spickzettel. Ich habe so ein bisschen Globuli dabei für Wespenstiche.
Also Apis Medifin.
Oder genau.
Apis, ich habe, das habe ich tatsächlich immer dabei, Ledum. Bei Biss- und Schnittverletzungen eigentlich ganz gut.
Ein Schmerzmittel habe ich auch immer mit an Bord. So zum Thema Wasserroute oder.
Dann gibt es ja irgendwie so ein Kupfer-Goldspray oder sowas, das viele auch verwenden, um das auf einen Riss oder auf eine Bisswunde drauf zu packen.
Ja, ich hatte mal einen Hund, der ist durch junge Brennnessel gelaufen und ist abends wahnsinnig geworden, weil er sich die Pfoten geleckt hat, geschuppert hat. Dann habe ich in Rücksprache mit meinem Tierarzt eine Cortison-Tablette gegeben und eine halbe Stunde später war es wieder gut. Und aber da gibt es bestimmt auch noch andere Dinge, die
aber das
man
war damals
kann.
Auch die Empfehlung, ja, man könnte Cortison geben, aber, und das ist ja ganz schön, wenn man mit Naturheilkundlern auch verbunden ist und meine Frau ist ja auch ziemlich gut aufgestellt, und dann war es eine Tinktur aus Breitfegerich zu machen.
Okay.
Den findet man an fast jedem Wegesrand im Grünen, zupft mal ein bisschen aus, kocht den eine halbe Stunde ab, lässt den abkühlen und dann schmiert man den da drauf. Und es war auch, Wirkung war, eine halbe Stunde später ging es den Hunden wieder gut. Also bei uns hatten das alle. Die sind durch so einen richtigen Brennnesselwald sozusagen gelaufen. Zuerst habe ich gar nicht gecheckt. Die haben sich die ganze Zeit die Pfoten gerieben. Also die wollten halt auch dieses Jucken loswerden. Ja, und dann haben wir diese Tinktur kurz selber hergestellt und es hat sofort gewirkt. Das war super. Also alles das, was man da so naturheilkundlich nochmal draufpacken kann. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es inzwischen auch so eine Salbe dazu.
Bestimmt. Oder so Aloe Vera oder sowas.
Geht auch. Aloe Vera geht wohl auch als Möglichkeit, wirkt aber nicht bei allen Hunden. Genau, und dann haben wir das prophylaktisch nochmal am nächsten Tag drauf gemacht. Aber das braucht man ja nicht zwingend in der Tasche. Man muss keinen Breitfegerich mitnehmen und getrocknet schon dabei haben. Also mit anderen Worten, es gibt auch Sachen, die man spontan finden und draufpacken kann. Mhm. Genau, aber ich glaube, so die ganze Verbände, selbstklebender Verband ist bei Hunden, glaube ich, ziemlich wichtig. Ich habe auch nochmal so ein von jemandem gehört, der hat so Anti-Leck-Verbände, Kompressen dabei gehabt, also praktisch so eine Socke, die ganz eng anliegt, damit der Hund nicht immer wieder rumnässt an einer Sache.
Ja, oder so Pfotenschuhe, die man dann über den Verband ziehen kann.
Ja, die sind übrigens bei Wanderungen extrem wichtig, wenn man wirklich unterschätzt, wie gerade wenn es in die Berge geht oder im Meer oder Flüsse, wie scharf Steine sein können. Und da sind Schuhe einfach auch Gold wert. Und auch da immer der Tipp, gewöhnt die Hunde vorher schon mal dran, nicht erst, wenn die Verletzung haben, sondern wenn ihr eine Tour plant, lasst die vorher schon mal mit den Schuhen laufen, damit sie ein Gefühl dafür bekommen und das nicht so als Fremdkörper empfinden.
Ja, und es gibt Hunde, die stört es überhaupt nicht. Also Jackson hatte auch schon mal eine verletzte Pfote. Dem habe ich den Schuh dran gemacht, da war er relativ jung, den hat es gar nicht interessiert. Und Sherlock steht auf drei Beinen und sagt, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Das geht null.
Aber ich muss noch einmal auf Temperatur zurückkommen, ja. Weil du sagst, ja, bei einigen Hunden würde ich ganz bewusst häufiger mal die Temperatur messen, gerade die so extremst abhecheln. Also hecheln ist ja erstmal zum Temperaturausgleich sehr, sehr sinnvoll und gut, auch im Alltag. Aber es gibt Hunde, die hecheln so extrem. Und da messe ich gerne die Temperatur von den Hunden. Mhm. Das ist das habe ich damals von einer Mascherin, die sagte, ne, wir messen sehr, sehr viel Temperatur und insbesondere bei den Hunden, die zu viel hecheln oder zu wenig hecheln. Okay. Also bei dem zu viel, natürlich, da verlieren die einfach unglaublich viel Wasser aus dem Körper. Noch schlimmer ist es bei Hunden, die zu wenig hecheln. Die steigern nämlich ihre Temperatur im Körper so extrem. Also das heißt, die haben nicht die Idee des Abhechelns, was notwendig wäre, sondern die hecheln zu wenig, fast gar nicht, auch unter Belastung nicht. Und bei denen steigt die Temperatur ganz häufig über 1 bis 1,5 Grad in Windeseile. Okay. Und das sind die ersten, die aussortiert werden bei Gespann. Der kann die beste Zugkraft haben, dieser Hund, der kann super im Einsatz sein, wenn der nicht gut genug und nicht zu viel abhechelt, dann ist der raus aus so einem Team. Und also da geht es auch ganz viel um die Beobachtung im Allgemeinen, also wie ist so das Atemverhalten meines Hundes. Also zu wenig ist auch nicht gut.
Also. Ja.
Aber das da ist so, lohnt sich, die Temperatur zu messen.
Ja, das ist so in meinem Erste-Hilfe-Koffer.
Und das heißt, wenn Leute Erste-Hilfe machen, würdest du jedem Halter empfehlen, das zu tun?
Eine Erste-Hilfe also zu leisten?
Einen ganzen Kurs auch zu machen. Oder
ach so, ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben da auch an so einem an so einem Plastikhund sozusagen die Beatmung und Herzdruckmassage geübt. Das ist auch echt nochmal eine andere Hausnummer.
Also, ja, beschreib doch nochmal. Ja. Also mach doch einmal Atemtechnik mit Hund.
Mach ich.
Ja.
Nee, tatsächlich gibt's auch da das Staying Alive-Prinzip, was es ja auch bei den Menschen gibt, bei der Herzdruckmassage und der Beatmung. Und so ist es bei den Hunden auch. Also in dem Rhythmus kann man das machen. Ich singe jetzt nicht, das erspare ich jetzt allen HörerInnen. Nee.
Komm, ich habe auch schon gesungen.
Ja, genau. Das hast du auch super gemacht und das lassen wir auch so stehen. Und tatsächlich 30 Herzdruckmassagen und zweimal beatmen. Beim Beatmen dran denken, die Schnauze zuzuhalten, den Fang zuzuhalten und in die Nasenlöcher zu atmen. Das kann man mal machen an so einer Puppe, um es mal gemacht zu haben.
Hast du es noch nie bei deinem Hund ausprobiert, in die Nase zu pusten?
Nein. Du?
Das? Ja, klar. Ja. Na. Doch.
Nein, warum sollte ich das tun?
Nee, also Weil es ist ja schon ein merkwürdiges Gefühl. Also die Hundeschnauze, also für viele ja schon, wenn sie anfassen, die einen finden es süß, die anderen finden es so. Aber wenn du da auf einmal dran bist, musst du ja, also ich denke ja immer dann in das Worst-Case-Szenario, wenn ich das machen muss, bei so. Und dann habe ich das auf jeden Fall schon mal bei meinen Hunden ausprobiert, ja.
Und wie haben die so reagiert?
Also, die sind ja eh recht entspannt. So,
ja.
Normalfall. Also, ich glaube, die haben eher so ein bisschen irritiert geguckt. Ich habe jetzt aber auch nicht zweimal voll reingepustet.
Was hat er?
Also daran ich glaube, die Myla, die hat irgendwie so ein bisschen so auch die Lästen so hochgehoben, so, das ist aber komisch. Während die Frieda das, glaube ich, sehr entspannt genommen hat. Also alles gut.
Ja.
Worauf will ich daran hinaus? Also ich finde, man muss es immer mal wieder, also auch solche Sachen üben. Also ich muss es ja dann im Stress abrufen können. Und deswegen empfehle ich auch immer wieder, Leute, schaut euch das zumindest, es gibt ja zwischen ganz, ganz viele Online-Angebote, frei zugänglich, wo man schon mal so ein Bild bekommt, wo muss ich denn überhaupt die Herzmassage ansetzen, wie positioniere ich mich, wie muss ich den Hund denn nochmal auch legen, wenn der ja nicht direkt auf der Seite liegt, komme ich nicht so gut ran, wie darf ich mich auch trauen, den zu drehen, wie fasse ich den an den Beinen an. Solche Dinge sind einfach, glaube ich, ganz wichtig, dass man ja dann auch einen Pack anhat. Ich erlebe ganz häufig, dass Leute erst also überfordert sind. Also das meine ich gar nicht auf Erste Hilfe bezogen, aber du, jetzt fass mal deinem Hund an den Schultern an und dann merkst du, wie sie ganz zurückhaltend sind. Und ich sage, jetzt ist doch dein eigener Hund. Also das anfassen dürfen und nicht erst, wenn es dem schon schlecht geht. Also da kann man unabhängig von Erste Hilfe ja ganz viel auch miteinander besprechen. Und ich finde, das kann jetzt gerade, auch wenn die Zeiten jetzt noch wärmer bleiben, kann man ja sowas super gut im häuslichen Üben. Auch das ist ja beschäftigend miteinander. Den Hund mal da hinzusetzen, die Pfote zu nehmen und die mal kurz einzuwickeln, ist ja eine schöne Aufgabe.
So. Tatsächlich habe ich es jetzt auch gerade wieder geübt, aber man muss das wirklich regelmäßig mal machen. Sonst vergisst man es mehr. Es ist ja wie bei jedem Erste-Hilfe-Kurs, ich weiß nicht wie. Also meiner ist noch nicht so lange her, aber sollte man regelmäßig mal auffrischen.
Ja. Dann kommt das schlechte Gewissen hoch.
Ich habe
allerdings tatsächlich mir letztlich so ein YouTube-Video dazu angeguckt.
Ja.
Um das nochmal so, okay, was machst du dann?
Da gibt es ja auch wieder neue Entwicklungen.
Genau. Und sehr, sehr sinnvoll. Vieles übertragbar auf den Hund. Und immer die Empfehlung, ja, seid gewappnet und im besten Fall passiert nichts. Was man verhindern kann, schon im Vorfeld im Blick hat, wird nicht so schlimm. Ja.
Ja, bei Überhitzung jetzt gerade natürlich auch präsentes Thema im Sommer. Tatsächlich gibt es immer wieder Hunde, die überhitzen. Den Hund erstmal in den Schatten bringen, am besten auf eine kühle Matte legen oder auf eine feuchte Matte legen. Und erstmal bei den Pfoten anfangen zu kühlen.
Da muss ich immer noch, was ist vorher passiert? Ich erlebe immer noch Menschen, die Hunde hinter etwas herhetzen lassen, in Dauerbewegung, repetierend, Bälle werfend, ab, zurückbringend. Und die Hunde laufen und laufen und die Menschen sagen, ja, der kann ja immer noch, ja, der wird die ganze Zeit immer weiter tun. Der ist ein Junkie im Zweifel.
Der kriegt es gar nicht mit.
Der kriegt es nicht mit. Also ein Junkie kriegt nicht mit. Jemand, der auf Koks ist, auf einer Droge ist, der kann die ganze Nacht durchtanzen, obwohl er eigentlich schon lange durch wäre. Und so ist es beim Hund. Der wird für den nächsten Schuss, für die nächste Bewegung immer wieder, schießt es in seinen Körper rein. Die Glückshormone, die da entstehen, Dopamine und tja, da passiert halt so viel und dann kippt der Hund auf einmal um und die Leute sagen, ja, das verstehe ich jetzt gar nicht. Wenn ich den die ganze Zeit hetzen lasse und dann umkippt, dann ist da oberste, also ist wirklich Vorsicht geboten, weil die haben einfach kein Regulativ.
Ja.
Und das Gleiche gilt aber auch für Hunde, die nicht Junkies sind, auch wenn man das Gefühl hat, die können ja immer noch weiterlaufen. Ja, die tun ganz viel, um der Gemeinschaft zu gefallen, um ihrem eigenen Menschen zu gefallen. Die laufen weiter und laufen weiter. Das ist der Klassiker neben dem Fahrrad. Sie laufen neben dem Fahrrad weiter und weiter. ja, dann ist es irgendwann, kippen sie um. Und da bitte ich jeden, drauf zu achten. Und dann wird eine erste Hilfe notwendig, die aber eigentlich hätte gar nicht entstehen müssen, wenn man das nicht bedient.
Ja. Ja, Verletzungen, Beißereien sind auch ein häufiges Thema.
Beißereien, Verletzungen durch Bissverletzungen, finde ich, passieren im Verhältnis äußerst selten. Also ja. im Alltäglichen.
Ja.
Auch da gibt es keine wirkliche Statistik, wie viele Beißunfälle gibt es jeden Tag. Also von Hund auf Hund bezogen mit Verletzungen, von Hund auf Mensch, glaube ich, gibt es das regional. Aber dass man durch den Park geht und dass es da ständig Beißverletzungen geben würde, das ist relativ unwahrscheinlich. Es gibt es natürlich durchaus, wir haben genügend Hunde, die aufgrund von vielfältigen Beißvorfällen ja natürlich auch in Einrichtungen sitzen, Tierheimen oder tierheimähnlichen Einrichtungen. Auch da muss man natürlich ausgestattet sein, wenn wir die Bisse sind. Ich kenne Leute, die sind extrem gut im Tackern. Also sie können wirklich mit so einem Tacker, der könnte nämlich auch Bestandteil von so einer von einer
Hilfeset
durchaus sein. Es gibt ja auch extra für Hunde schon so Tacker. Also aus dem medizinischen Bereich, ich meine jetzt nicht den Bürotacker, so nur tut es ja aber auch.
Oh.
Um eine Erstversorgung durchzuführen. Also ne, Biss oder Schnitt, also aus dem Biss dann auch noch ein kleiner Riss drin. Auch da geht es um die Erstversorgung. Aber das ist im Verhältnis im Alltag, also wenn man wirklich unterwegs ist, also ein so verschwindend geringer
zum
Prozent.
Zum Glück,
wo das passiert.
Ja.
Wenn man natürlich spezialisiert in der Szene ist, dann hört man immer mehr von Beißvorfällen. Aber im Gros bei den Millionen Hunden, die wir haben, haben wir tagtäglich sehr, sehr wenig. Also im Kölner Raum ist es so verschwindend gering, was pro Tag an Hundebissen innerartlich passiert, dass die Tierärzte gesagt haben, wenn es hochkommt, ist es einer pro Woche. Also die 5 Tierärzte, mit denen ich im Austausch bin.
Ja, okay.
Das finde ich jetzt bei einer Millionenstadt durchaus überschaubar. Also
ja.
Ist trotzdem nicht repräsentativ und gönnt man keinem. Aber bei vielen Bissen, die passieren, die auch im Spiel ja passieren können, muss auch nicht sofort eine Erstversorgung. Aber wenn ich so das Gefühl habe, da war irgendwas, dann gucke ich beim Hund nach. Und wenn eine Bissverletzung war, dann sollte der da zumindest auch versorgt werden, desinfiziert. Und dann ist man, glaube ich, ganz gut dabei.
Ja. Ich habe mir noch das Thema Verschlucken notiert. Denn auch bei den Hunden gibt es den Heimlichgriff, den es ja auch bei Menschen gibt. Den haben wir im Erste-Hilfe-Kurs nur besprochen. Also wir haben das nicht ausprobiert.
Der Heimlichgriff, den kenne ich gar
nicht. Kennst du nicht?
Nee.
Unter das Brustbein und dann kräftigen Druck drauf.
Druck, okay. Also wie bei uns auf dem Rücken. Erste wäre ja auf dem Rücken klopfen, damit was rauskommt. Und
genau,
dann,
und dann von hinten quasi rumgreifen, um die Brust sozusagen und das Brustbein drücken.
Dann einmal pulsierend hochsetzen.
Genau, genau. Das gibt's tatsächlich bei den Hunden auch. Die Idee dahinter ist, dass der Fremdkörper sich aus der Lunge durch einen Luftstoß rauslöst nach vorne.
Ja.
Genau. Zweifel spielt da ja auch eine Rolle, dass das einen mechanischen Druck gibt und der Fremdkörper sich daraus löst.
Kraft verleiht.
Ja.
Ja, ich glaube, da haben wir relativ viel jetzt ab.
Magendrehung habe ich noch hier auf meinem Zettel stehen. Eine Magendrehung. Ja, da habe ich größten Respekt vor, tatsächlich.
Das ploppt ja bei allen auf. Also jeder vor Magendrehung, gerade wenn es größere Hunde sind. Ja, kommt vor, aber auch nicht in der bei jedem Hund permanent. Also das ist halt auch so. Das ist ja sehr viel Befürchtung. Es könnte passieren. Da geht's dann aber, wenn man es merkt, wenn der Bauch sich irgendwie oder der Hund sich merkwürdig verhält, der Bauch aufgeht, größer wird, dann sollte man relativ rasch ärztliche Hilfe nehmen.
Ja, weitere Symptome könnten sein Würgen, also der Hund versucht zu erbrechen, es funktioniert aber nicht. Der Allgemeinzustand verschlechtert sich und der Bauch bläht sich halt wahnsinnig
genau, stark. Also immer die Kombination.
Und dann sofort zum Tierarzt fahren.
Ja, aber auch sodbrennenartige Anzeichen, also Sodbrennen häufiger, sollte man insgesamt dann auch einen guten Blick auf den Magen haben, dass da nichts passiert. Ja.
Ja. Genau. Ich glaube, wir haben über viel gesprochen, was die Erste Hilfe angeht.
Ja, genau. Also auch vieles, wo man sich selber was zutrauen darf. Aber lieber einmal mehr abgeklärt bei dem Tierarzt und bei den Tierärztinnen, als nur Erste Hilfe geleistet zu haben.
Genau. Und ich würde es jedem empfehlen, das mal zu machen.
Ja, definitiv. Also dahin, vielleicht packst du noch irgendwie in die Shownotes die Liste, die du so in deinem Notfall
hast. Das mache ich. Auf jeden Fall.
Kann man sich ja zumindest daran orientieren. Ist nicht abschließend, darf gerne auch ergänzt werden.
Genau. Ja.
Okay. Dann hoffe ich, dass alle Hunde gesund durchs Leben kommen, dass wir so wenig Erste Hilfe leisten müssen,
wie nötig.
Genau. Ja.
Ja, also kommt gut durch die Zeit und passt auf euch und eure Vierbeine auf.
Bis dahin, habt eine
gute
Zeit. Ciao, ciao.
Tschüss. Thank you.